Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bildungsbrücke, dem Podcast des Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Sven Schumann.
Und ich bin Verena von Hugo. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Brücken zu bauen. Brücken, um die Lücken bei der ökonomischen Bildung in Deutschland zu schließen. Unser heutiger Gesprächspartner ist Tobias Tüll. Er ist Vorsitzender des Wirtschaftsphilologenverbands Bayern. Herzlich willkommen auf der Bildungsbrücke, Herr Tüll.
Hallo an alle. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Herr Tüll, in Ihrer Satzung liest man über den Zweck des Wirtschaftsphilologenverband Bayern, dass Sie die wirtschaftliche und rechtliche Bildung an bayerischen Schulen, insbesondere an den Gymnasien, fördern wollen. Warum Wirtschaft und Recht? Und warum die Betonung der Gymnasien?
Nun gut, das liegt natürlich zuerst mal daran, dass wir als Wirtschaftsphilologenverband in Bayern tatsächlich der Spezialverband für die Gymnasiallehrer sind. Deswegen ist es für uns erstmal greifbar, dass wir erst auch auf die Gymnasien hier unser Augenmerk lenken. Aber viel spannender ist ja eigentlich die erste Frage, die Sie gestellt haben, nämlich warum Wirtschaft und Recht? Naja, aus unserer Sicht ist es tatsächlich so, dass ich Wirtschaft gar nicht ohne Recht denken kann. Ich kann Ökonomie und Recht nicht voneinander losgelöst sehen, weil das Recht gibt mir erst den Rahmen in meiner Wirtschaftsordnung. Das Recht, die Institutionen geben mir eigentlich erst das vor, innerhalb der Regeln, in der ich wirtschaften überhaupt kann. Und deswegen ist es für uns in Bayern wahnsinnig wichtig, dass wir eben diese beiden Fächer von studierten Lehrkräften, die Wirtschaftswissenschaften vollständig studiert haben, dementsprechend unterrichten lassen, weil eben erst dadurch so eine, runde Sache zustande kommt und das Verständnis bei den Schülerinnen und Schülern dementsprechend wachsen kann.
In anderen Bundesländern kombiniert man Wirtschaft und Politik. Recht ist für mich so das Ergebnis von Politik. Was ist der Unterschied zwischen Recht und Politik aus Ihrer Sicht?
Nun gut, Recht ist das Ergebnis. Recht ist dann letztendlich der verabschiedete Rahmen, an dem wir uns dann alle halten müssen. Politik ist der Diskussionsprozess. Da passiert das Ganze, da wird das Ganze ausgestaltet. Und da ist ja gerade der Zusammenhang. Also Politik passiert mir so ein bisschen zwischen der Wirtschaft und dann den rechtlichen Ausgestaltungen. Ich brauche quasi das Wissen, um die Anatomie der Wirtschaft, also wie ein Arzt oder auch irgendein anderer die Anatomie des Körpers kennen muss, erst dann kann ich mich in eine sinnvolle Diskussion begeben, wie ich die Rahmenbedingungen stecken will. Und dafür brauche ich dann natürlich die Politik, das ist ja auch Grundlage unserer Gesellschaftsordnung. Und in der Politik wiederum brauche ich aber natürlich Leute, die kompetent sind, die eben die Grundlagen beherrschen und auch wissen, was es bedeutet, wenn sie dann Gesetze verabschieden, welche Auswirkungen das wiederum auf die Wirtschaft hat. Und da haben wir den Kreis. Und deswegen Wirtschaft und Recht ganz unzertrennbar. Und in Bayern haben wir darüber hinaus ein extra Fach Politik und Gesellschaft. Die kümmern sich dann tatsächlich hier um die politischen Rahmenbedingungen, wie das Ganze organisatorisch abläuft.
Mit Blick auf den Wirtschaftsphilologenverband, was sind konkret Ihre Ziele?
Gut, unser Ziel ist jetzt natürlich vor allem, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wir sind alles Lehrer und Lehrerinnen, die in diesem Verband drinnen sind. Und uns geht es natürlich um die Bildung in unseren Fächern hier in Bayern. Wir sind da relativ lange schon etabliert. Also seit 1970 gibt es das Fach bei uns. Und unser Grundziel ist tatsächlich, hier zu schauen, dass die Prozesse dementsprechend ausgestaltet werden, dass wir sinnvoll unterrichten können. Auf der einen Seite, um bestmögliche Bildung im Endeffekt für unsere Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Und das passiert dann eben durch diverse Mitarbeit in Anhörungsverfahren, in Lehrerfortbildungen, in Aktivitäten rund um Schule und für die Schülerinnen und Schüler.
Können Sie berichten, wie interessant Schülerinnen und Schüler dieses Fach finden oder dieses Fachgebiet? Sie haben ja, glaube ich, auch eine bestimmte Struktur von einem Art von Seminar, nochmal als Schwerpunkt. Könnten Sie schildern, wie die Interessenslage bei den Schülerinnen und Schülern aussieht?
Nun gut, ich meine, ich bin selber ja Lehrer für Wirtschaft und Recht. Ich bin ja nicht hauptberuflich irgendwie Vorstandsvorsitzender von diesem ehrenamtlichen Verein. Das heißt, ich kriege das jeden Tag mit, den Unterricht. Und ich bin selber an einem wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium, das sollte man vielleicht dazu sagen, an jedem vierten Gymnasium in Bayern gibt es diesen wirtschaftswissenschaftlichen Zweig. Da hat man dann anstelle von 4 Stunden Pflichtunterricht bis Jahrgangsstufe 11 20 Stunden Pflichtunterricht in Wirtschaft und Recht und Wirtschaftsinformatik ab der Jahrgangsstufe 8. Und in diesen 20 Stunden hat man auch 4 Stunden Profilunterricht, wie das heißt. Der ist nicht durch Lehrpläne gedeckelt, sondern da kann ich dann individuell im Endeffekt arbeiten. Nun gut, und stellen Sie sich mal vor, Sie geben Ihren Schülerinnen und Schülern einen Arbeitsauftrag über 7 Wochen. Zum Beispiel, ihr entwickelt jetzt ein Geschäftsmodell im Unterricht. Und was muss man eigentlich in dieser Zeit machen? Nun gut, ich musste eigentlich nur dafür sorgen, dass die rechtzeitig den Unterricht beenden, weil die einfach intrinsisch so hoch motiviert waren. Das war während der Corona-Phase, da haben sich ja, Schülerinnen, die in Isolation zu Hause waren, per Videoschalte zu ihren Arbeitsgruppen in den Unterricht zuschalten lassen, damit sie mit ihrer Gruppe ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln können. Egal, was für einen Auftrag man gibt, man hat ein Glänzen in den Augen. Ich hatte nie ein Problem, hier irgendeine Projektarbeit zusätzlich motivieren zu müssen. Man merkt eigentlich regelmäßig, dass die Schüler den Sinn erkennen. Man geht aus jeder Stunde raus und hat das Gefühl, jetzt habe ich die Schüler einen Schritt für ihr Leben dementsprechend weitergebracht. Und das spiegelt natürlich die Schülerinnen und Schüler auch zurück. Also ich habe viele Elterngespräche gehabt, wo es dann hieß, okay, heute haben wir beim Abendessen wieder über ihr Fach gesprochen. Ja, weil sie kommen zu Hause zum Beispiel nach Hause mit einem Rechtsfall, den wir in der Schule diskutiert haben, der natürlich streitbar ist, weil Recht ist ja nicht schwarz-weiß, setzt aber eben den Rahmen. Ja, und das findet dann Eingang ins Familiengespräch. Es wird dann gemeinsam drüber diskutiert, vor dem Hintergrund von Gerechtigkeitsempfinden, was jetzt hier eine gerechte Lösung wäre zum Beispiel oder auch was die Wirtschaft angeht. Wie sollte ich jetzt den Slogan für mein Unternehmen gestalten? Oder Papa, was hast du denn jetzt hier für einen komischen Geldbeutel gekauft? Der ist nicht nachhaltig. Oder ich kann hier mit einem Lesegerät zum Beispiel deine Karten auslesen, würde ich im Bus hinter dir stehen. Also ein beliebtes Weihnachtsgeschenk war damals in der 8. Klasse tatsächlich dieser safe Geldbeutel, wo ich eben nicht mehr die Karten auslesen kann, weil es die Schüler im Unterricht einfach gelernt haben beim Thema Konsum und Fallen beim Konsum. Also insofern, das Interesse ist riesengroß. Also die lechzen danach und erkennen vor allem in jeder Stunde den Sinn. Ich muss nicht mehr wie in einem anderen Fach Fragen beantworten wie, oh, Herr Tüll, wozu brauchen wir denn das im Leben? Ja, also mein zweites Fach ist Mathe. Da tut man sich schon schwer bei der Erklärung, warum ich jetzt Nenner rational machen muss, ja, wann ich das im Leben wieder brauche. In Wirtschaft und Recht ergibt sich das aus jeder Stunde von allein für die Schülerinnen und Schüler. Und daher wird es auch sehr stark angenommen tatsächlich.
Wie funktioniert denn die Lehrkräfteausbildung in Bayern, auch gerade wenn man diesen Schwerpunkt hat am wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium, aber auch regulär?
Also regulär durchlaufen wir ein volles Studium der Wirtschaftswissenschaften, das heißt mit sämtlichen Vorlesungen zur Volkswirtschaftslehre, der Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen ist mit dabei. Wir machen im Endeffekt den kleinen Schein fürs Zivilrecht auch noch mit. Es gibt die Fachdidaktik an den Unis für Wirtschaft und Recht bei uns. Und danach im Referendariat, also wenn man dann ein Staatsexamen geschrieben hat, geht es weiter mit 2 Jahren Referendarsausbildung. Innerhalb dieser Referendarsausbildung kriegen die Schülerinnen, nicht die Schülerinnen und Schüler, sondern natürlich die Referendarinnen und Referendare zusätzlich auch nochmal 4 Tage einen Crashkurs für das Fach Wirtschaftsinformatik. Das hat es bei uns noch nicht so ganz an die Universitäten geschafft, aber dass sie eben auch da dann dementsprechend dieses Fach weiter unterrichten können. Und normalerweise kommen sie dann relativ gut vorbereitet durch die Seminarlehrer, durch ihre Einsatzschulen und auch fachlich auf einem sehr hohen Level zu den Schülerinnen und Schülern und können dementsprechend nicht nur die Fragen der Schülerinnen und Schüler gut beantworten, sondern natürlich auch die der Eltern, die dann in Elterngesprächen ab und zu dann doch mal nachfragen wollen, was denn da genau los ist. Das ist unerlässlich, um dieses Fach unterrichten zu können.
Sie haben sich auch mal irgendwann für die Ausbildung in diesem Fach entschieden. Was waren denn da so Ihre persönlichen Beweggründe für?
Ja, das war eigentlich relativ einfach. Ich wollte halt irgendetwas machen, was Hand und Fuß hat und wo ich das Gefühl habe, ich stifte Sinn bei den Schülern, weil wie gesagt, jeder Lehrer ist irgendwo so ein kleiner Weltverbesserer. Man wird nicht Lehrer, weil man damit unendlich reich wird oder weil man damit der bestangesehenste Beruf in der Gesellschaft ist, sondern man macht das vor allem, weil man Gesellschaft mitgestalten möchte, weil man den Heranwachsenden irgendetwas mitgeben möchte fürs Leben, weil man hier wirksam werden möchte. Und wo bietet es sich sonst an, außer beim Fach Wirtschaft, wirklich großen Gestaltungsspielraum zu haben. Da geht's, es fängt ja an beim Konsum der Kinder. Ja, einkaufen gehen. Wie gehe ich richtig einkaufen? Kaufe ich mir die billigsten aller billigen Sachen hergestellt von Kinderhänden irgendwo in Bangladesch oder achte ich vielleicht auf irgendwelche Nachhaltigkeitsziele? Es geht darum, ich kriege Geld. Was tue ich mit meinem Geld? Wie treffe ich Anlageentscheidungen? Das kann mein späteres Leben dementsprechend beeinflussen. Ich muss aber dann auch wissen, wie funktionieren denn wirtschaftspolitische Prozesse? Wie läuft der Wirtschaftskreislauf im Hintergrund ab? Weil unsere Schülerinnen und Schüler sind die Wähler von morgen oder zum Teil auch die Wähler von heute. Die entscheiden damit. Die müssen wissen, was steckt hinter Versprechungen. Wie realistisch sind die? Sind die überhaupt finanzierbar? Also so Stichwort, keine Ahnung, was weiß ich, 10-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich oder solchen Dingen, die ja da von Randgruppen postuliert werden. Und da ist es einfach wichtig, dass ich dieses Fach kenne. Und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, in Wirtschaft und mit Wirtschaft und Recht vor allem, kann ich hier tatsächlich Gesellschaft mitgestalten und zukünftigen Herausforderungen dann auch etwas gelassener entgegensehen, weil ich weiß, dass unsere jungen Erwachsenen die nötigen Grundlagen, Kenntnisse und Kompetenzen haben, um hier aktiv den politischen Prozess mitzugestalten.
Jetzt haben Sie ja zusätzlich zu Ihrem Lehrberuf auch noch das Amt des Vorsitzenden des Wirtschaftsphilologenverbandes übernommen. Das heißt, Sie gestalten Gesellschaft auf verschiedenen Wegen. Wie genau sieht das aus? Wie versuchen Sie mit dem WPV auch die Bildungslücken in der ökonomischen Bildung zu schließen?
Nun gut, wir haben ja, wie gesagt, den großen Vorteil in Bayern, dass die Bildungslücken, was die ökonomische Bildung angeht, gar nicht so riesengroß sind tatsächlich. Aber wir sind auch nicht so, dass wir sagen, das, was bei uns läuft, ist schon richtig gut. Ja, besser geht tatsächlich immer. Gerade eben wird bei uns ein neues Fach berufliche Orientierung mit eingefügt. Das ist auch wahnsinnig wichtig und hängt natürlich sehr eng mit dem Wirtschaften auch zusammen. Da kümmern wir gerade uns ein bisschen drum, dass hier die Umsetzung so verläuft, dass es für die Lehrkräfte zu unterrichten ist, dass es aber auch auf der anderen Seite für die Schülerinnen und Schüler kein Fach ist, was sie jetzt eben nur nebenher belegen, sondern auch bei dem sie die Bedeutung dementsprechend erkennen. Und ansonsten ist unsere Hauptaufgabe tatsächlich, jetzt hier Bildung besser zu machen, indem wir in unterschiedlichsten Arbeitskreisen auch tätig sind von unserer Vorstandschaft her. Das heißt, Lehrerfortbildungen zur Wirtschaftsinformatik, Lehrerfortbildungen jetzt aktuell zu den BGB-Änderungen. Also da sitzen überall Mitglieder von unserem Verband im Endeffekt auch in den Fortbildungsteams mit drinnen und versuchen da dann tatsächlich auch den Kolleginnen und Kollegen fachdidaktische Hinweise zu geben, auch inhaltlich aufbereitetes Material, um tatsächlich den Unterricht besser zu machen und natürlich auch, was für unser Fach ganz wichtig ist, dementsprechend die Aktualität aufrechtzuerhalten.
Sie haben jetzt gerade das neue Fach Berufsorientierung angesprochen. Wir erleben in unserer Arbeit häufig, dass die Frage auftaucht, was soll denn gekürzt werden, wenn etwas anderes gestärkt werden soll? Wie funktioniert das in Bayern?
Nun gut. Irgendwo, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Das ist das eine. Und was Bildung angeht, ist das System grundsätzlich natürlich eher rigide. Ja, man mag sehr gerne Dinge, die historisch gewachsen sind und die man immer schon so gemacht hat, weil die laufen natürlich auch gut. Gut, und was ein ganz großer Vorteil ist, ist jetzt tatsächlich dieser neue Blickwinkel der Kompetenzorientierung in meinen Augen, der jetzt hier ja aufgrund der PISA-Ergebnisse in den frühen 2000er Jahren doch merklich Eingang in die Lehrplangestaltung genommen hat. Dadurch habe ich natürlich einen ganz neuen Fokus auf manche Fächer bekommen, weil ich dadurch natürlich Inhalte herausnehmen konnte, weil ich mehr darauf geachtet habe, dass Schüler kompetent dann eben auch mit neuen Herausforderungen dementsprechend umgehen können. Da brauchen sie vielleicht nicht mehr das ganz breite Fundament mit jedem Klein-Kleinwissen, sondern gegebenenfalls reicht es, wenn sie auch die Kompetenz dazu besitzen, zu wissen, wie kann ich mich denn da in 3-4 Jahren drüber informieren zum Beispiel. Also wenn ich eher Kriterien habe, Beispiel Geldanlage. Ja, ich muss nicht alle Möglichkeiten der Geldanlage kennen, aber ich brauche Kriterien, um irgendeine neue Möglichkeit der Geldanlage bewerten zu können. Wenn ich diese Kriterien habe, das geübt habe an 4-5 Beispielen, dann kann ich das auch in 5 Jahren, wenn tatsächlich so eine Entscheidung ansteht, dementsprechend üben bzw. auch nachvollziehen. Und das schafft natürlich Platz. Ja, man muss das Ganze natürlich üben, aber man muss einfach auch gucken, vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Inhalt, der ein sogenanntes totes Wissen mehr oder weniger vermittelt und das muss man dann da dementsprechend kürzen. Und klar, es werden andere Fächer dann dafür natürlich in gewissem Maße auch ein wenig bluten müssen. Allerdings hatten wir jetzt natürlich den Vorteil, dass wir vom 8-jährigen Gymnasium auf das 9-jährige Gymnasium gegangen sind. Klar ist der Nachmittagsunterricht auch jetzt wieder in den Vormittag hereingerutscht, aber es blieb natürlich auch Platz für ein bisschen Zusatz. Und der wurde glücklicherweise jetzt hier in so sinnvolle Sachen rein investiert, wie die berufliche Orientierung.
Sie hatten eben nochmal die Kompetenzen und die Kriterien, die man gerade Jugendlichen an die Hand geben soll, dass das mehr im Fokus stehen sollte. Wir erfahren auch häufig die Frage, so etwas wie den Zinseszins. Den könnte man ja auch in Mathe unterrichten. Da ist Zinsrechnung ja sowieso dran. Wieso müsste das denn eigentlich im Kontext ökonomischer Bildung auch noch stattfinden? Eigentlich könnte man doch die ganzen ökonomischen Bildungsinhalte in anderen Fachbereichen, eben wie gesagt zum Beispiel Mathe oder Politik oder Erdkunde unterbringen. Wie sehen Sie das?
Nun gut, es gibt sicherlich Beispiele wie jetzt der Zinseszins, den ich durchaus in der Mathematik machen kann. Das Problem ist natürlich bloß, ein Großteil der Mathematiklehrer hat als Nebenfach oder als zweites Fach zum Beispiel Physik, denen liegen da andere Beispiele natürlich einfach näher. Ja, und die Schule bzw. der Lehrplan liegt nicht fest, anhand welcher Beispiele ich jetzt meine Kompetenzen dementsprechend erwerbe. Also ist es ein Akt auf dem Drahtseil zu sagen, wir lagern das exemplarisch in andere Fächer aus. Zudem muss man natürlich auch sagen, ich kann mit solchem Stückwerk auch ganz schwer umgehen. Man braucht irgendjemand, der einem die dahinterliegenden Strukturen mit an die Hand gibt. Ich brauche ein Strukturwissen, wo ich weiter anknüpfen kann, wo ich neue Kompetenzen auch mit vernetzen kann, wo ich vielleicht Wissenselemente, die ich früher erworben habe, jetzt auch mit neuen Kompetenzen zusammenfügen kann. Und dieses komplette Strukturwissen, das geht natürlich verloren, wenn ich so einen Flickenteppich aufmache und sage, ach, wir machen jetzt da in Mathematik ein bisschen die Finanzrechnungsgeschichten, vielleicht mit linearen Funktionen, die Kosten- und Erlösfunktionen oder sowas. Ginge ja alles, ne? Oder ich mache dann in Politik und Gesellschaft, schaue ich mir ein bisschen Wirtschaftspolitik an, gucke, was die soziale Marktwirtschaft hergibt, schaue mir einen Wirtschaftskreislauf an. Das ist gut, aber es ist nicht aus einer Hand, es ist nicht vernetzt und dadurch wird für den Schüler überhaupt nicht klar, wie das ganze System ist. Es ist genauso, wie wenn ich sage, ach, Medizin, ja, brauchen wir auch nicht. Ja, wir machen die einen, die Chirurgen, die sollen sich bloß irgendwelche Innereien anschauen. Der Zahnarzt soll sich immer nur die Zähne anschauen. Ich kriege da kein ganzheitliches Bild von dem System. Das Problem ist aber, das System ist ganzheitlich. Das System ist komplex. Und um Komplexität zu erfassen, brauche ich Struktur. Und die geht eben durch diese Aufspaltung in Satelliten einfach verloren und kann dadurch dann nicht mehr dementsprechend angewandt werden. Und das wäre sehr schade, weil da wird unseren Schülern einfach wirklich sehr, sehr viel fehlen. Daher bin ich ein großer, großer Widersprecher gegen so eine Verteilung auf ganz verschiedene Fächer. Machen wir halt da ein bisschen Wirtschaft und da ein bisschen Wirtschaft. Es ist besser, als kein Wirtschaft zu machen. Ja, das muss man schon mal sagen. Also da sind wir schon auf Levelstufe 1. Aber Level 10 erreichen wir bloß, wenn ich das Ganze in einer Hand von einer kompetent dafür ausgebildeten Person im Endeffekt unterrichten lasse, der tatsächlich auch diese Hintergründe, die Dinge, die nicht offensichtlich sind, versteht und an die Schüler weitergeben kann, sodass diese auch verstehen.
Da kann man nur hoffen, dass diese Botschaft von Bayern ausgehend in der ganzen Republik verfängt. Weil wir haben sehr häufig die Diskussion über Wirtschaft als Querschnittsaufgabe. Das, was Sie da sagen, klingt für mich absolut plausibel und richtig. Bayern als kleines Musterland sozusagen. Dennoch engagieren Sie sich im Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland. Was sind die Beweggründe dafür?
Ja, lassen Sie es mich so sagen. Stellen wir uns mal vor, ich hätte einen Apfel. Ja, ich könnte diesen Apfel jetzt mit der Frau von Hugo oder mit Ihnen teilen. Das wäre dann als Ergebnis, ich hätte keinen Apfel mehr oder ich hätte nur noch einen halben Apfel und die Frau von Hugo oder Sie hätten einen halben Apfel. Wenn ich aber eine Idee habe, diese Idee mit Ihnen beiden teilen, haben am Schluss ich immer noch meine ganze Idee und Sie haben auch zwei neue Ideen. Da wären wir schon bei drei. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, warum wir im Bündnis ökonomische Bildung sind. Wir wollen auf der einen Seite unseren reichen Erfahrungsschatz einfach sehr, sehr gerne weitergeben, wollen aufzeigen, wie läuft's, wenn es gut läuft. Also wie gesagt, ich sage extra gut, nicht zwangsläufig sehr gut. Und da natürlich in den anderen Bundesländern und auch die anderen Initiativen einfach dementsprechend bestmöglich unterstützen. Auf der anderen Seite, ich koche ja auch sehr gerne, jetzt ist ja wieder die Weihnachtszeit, die Zeit der Schmorgerichte. Ja. Was passiert, wenn ich zu lange im eigenen Saft koche? Die Aromen, die bereits da sind, intensivieren sich, aber ein spannender neuer Geschmack kommt nicht dazu, außer ich lasse das Ding verkohlen vielleicht. Und das ist so unser zweiter Beweggrund. Wir sind im Endeffekt auf der Suche nach neuen Aromen, weil besser geht, wie gesagt, immer. Und durch das Netzwerk, was das Bündnis für ökonomische Bildung hat, haben wir schon so viele spannende neue Ideen auch kennengelernt, neue Initiativen kennengelernt, sodass wir im Endeffekt auch für uns, wo es eigentlich schon ganz gut läuft, einfach auf ein neues Level steigen können. Und das ist für uns eigentlich das Wichtige. Ideen nehmen, Ideen geben, um insgesamt einfach ja besser zu werden.
Wenn Sie sich jetzt gegen Ende unseres Gesprächs etwas wünschen könnten für die ökonomische Bildung von der Bildungspolitik oder vielleicht auch anderen Akteuren. Was wären diese Wünsche?
Ja, da würde mir tatsächlich etwas einfallen auf meinen Wunschzettel. Also zuerst würde ich mir tatsächlich wünschen, dass jedes Bundesland ein Fach Wirtschaft und Recht hat, was von wirklich studierten Wirtschaftswissenschaftlern auch mit ausreichender fachdidaktischen Bildung unterrichtet wird. Das wäre so der erste Wunsch. Der zweite Wunsch tatsächlich wäre, dass sich unser Fach Wirtschaftsinformatik, was wir in Bayern nur an den wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasien haben, auch auf alle anderen Gymnasien beziehungsweise auf alle anderen Schularten in den anderen Bundesländern ausdehnt. Warum? Weil wir hier in den Lehrplänen eben genau das haben, was die Schüler jetzt brauchen vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung. Wir haben auf der einen Seite Grundlagen der Algorithmik, Grundlagen künstliche Intelligenz. Wir haben so wichtige Sachen wie Datenschutz, Datensicherheit, Internetkriminalität. Das brauchen unsere Schülerinnen. Ja, solche Grundlagen, um einfach agil agieren zu können in der kommenden Welt, da brauchen sie die Kenntnisse davon. Aber sie brauchen sie nicht aus der Blase der Informatik herausgesehen, sondern sie brauchen sie in der Anwendungssituation. Und das bekommen sie eben in Wirtschaftsinformatik, weil wir hier eben auch neben den ganzen informationstechnologischen Grundlagen auch die wirtschaftliche Sichtweise natürlich immer wieder mit einfließen lassen. Und die ist auf der anderen Seite auch wichtig, die Kenntnis von betriebswirtschaftlichen Prozessen, von Ausgestaltung von Unternehmenssystemen, wenn wir uns mal anschauen, was mit unserem deutschen Mittelstand los ist. Im Fach Wirtschaftsinformatik legen wir mit den Grundstein für unternehmerisches Denken und Gestalten und wir brauchen neue Gründer, wir brauchen neue mutige Leute, die eben hier mit einspringen und unsere Wirtschaft weiter stärken. Also das wäre so mein zweiter Wunsch und der dritte Wunsch, das ist so der Meta-Wunsch. Ich würde mir freuen, dass die Bildungspolitik einfach eine risikofreudigere Haltung einnehmen würde. Einfach mal einen mutigen Entwurf wagen, vielleicht auch mal politische Schelte riskieren, nachbessern riskieren, einfach auch mal in Konflikt reinsteuern. Weil häufig hat man schon das Gefühl, dass vor allem was Bildungspolitik angeht, man grundsätzlich immer große Bedenken hat. Die Bedenken gehen zum Teil so weit, wir dürfen in bayerischen Schulbüchern in unserem Fach nicht mal Unternehmensnamen nennen. Also wie soll ich denn da ein aktuelles Fachbuch machen, wo die Schüler sich wiederfinden, wenn ich keine realen Beispiele nehmen könnte. Zu groß ist die Angst, dass da vielleicht irgendjemand klagt. Und mit Bedenken und Angst ist unser jetzt erfolgreicher Mittelstand, unsere Unternehmen, unser Land nicht groß geworden. Ja? Wir brauchen Mut und den sollte die Bildungspolitik wirklich sich auf die Fahnen schreiben und hier mutig voranschreiten und einfach mal was wagen. Weil ich glaube, nur so können wir für die Bildung der Ökonomie beziehungsweise für die ökonomische Bildung in Deutschland tatsächlich was erreichen, wenn man hier nicht nur Angst hat und Bedenken trägt.
Angst war noch nie ein guter Berater und der Appell für mehr Mut oder zu mehr Mut in der Bildungspolitik, das würden wir gerne als Schlusswort stehen lassen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Tüll.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Danke auch von meiner Seite.